Liebe Gemeinde, es ist ja schon sehr spannend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade ergangen ist, als wir die alten Lieder gesungen haben, wie aktuell die sind. Da geht es auch um Kampf, um Widerstand, um Durchhalten, um Mut machen, all diese Dinge. Und man wird einem bewusst letztendlich, wie plötzlich die Dinge schon damals einen hohen Stellenwert hatten und wie wichtig es ist, dass wir in allen Situationen, in denen wir stehen, uns ja neu Gott anvertrauen. Liebe Gemeinde, als ich das Thema heute vorbereitet habe, da habe ich so im Stillen gedacht, Mann, das ist ja aktueller denn je. Und Gero hatte schon richtig gesagt, was für ein Thema hast du eigentlich? Was für ein Thema hast du dir eigentlich ausgesucht? Und dann haben wir uns geeinigt über den Kampf des Glaubens. Kampf des Glaubens. Und das ist, wenn man das so richtig nimmt, schon eine gewisse Herausforderung. Weil wir haben auch alle, auch wenn der Krieg jetzt nicht stattgefunden hätte, die Belagerung der Ukraine, haben wir ja doch schon unsere Alltagskämpfe, nicht? In denen wir tagtäglich ja versuchen müssen zu bestehen, durchzuhalten. Als ich mir heute die Stelle ausgesucht habe, über die ich predigen möchte, hatte ich erstmal ganz andere Gedanken und dann wollte ich das ein oder andere an sich so ein bisschen verwerfen. Bis ich gemerkt habe, dass der Text, den wir heute miteinander behandeln in der Predigt, aktueller ist denn je. Aktueller und genau auch in diese Situation, in der wir gerade hineinstehen. Das Thema ist ja, einen guten Kampf gekämpft. Geht das überhaupt? Ich weiß nicht, was euch da für Gedanken gerade kommen. Aber wenn wir so an Kämpfe denken, so aus unserem Alltag, dann hat das immer einen sehr negativen Klang. Warum? Weil das auch mit Anstrengung zu tun hat. Mit Herausforderung. Sich auf Dinge einzustellen, die man vielleicht vorher gar nicht gekannt hat oder gegen die man sich gewehrt hat, wo man sich gesagt hat, ach, das möge mir nicht widerfahren, weil es natürlich auch Ängste auslöst in uns, weil wenn ein Kampf stattfindet, dann geht es ja auch darum, dass man voll konzentriert ist, dass man gesichert ist, dass man sich beschützt vor bestimmten Dingen, damit man keinen Schaden nimmt. Aber nicht jeder Kampf geht immer gut aus. Wir haben auch Verluste erlebt in unserem Leben. Wenn ich an Menschen denke zum Beispiel, die plötzlich ja, aus dem Leben mussten, durch Krankheit, Katastrophen, da wo man Abschied nehmen musste. Das ist auch ein Kampf, ein Lebenskampf, ein Überlebenskampf, den man nicht gewonnen hat. Aber auch in anderen Bereichen geht es auch immer um Kampf, Existenzkampf. Haben wir jetzt gerade erlebt in der Corona-Krise, wo viele Existenzen wirklich ja, bedroht waren und viele Pleiten noch stattfinden werden. Das werden wir, glaube ich, in diesem Jahr auch erleben, dass viele Firmen Existenzen nicht mehr existieren können, weil sie den Kampf in Corona-Zeiten verloren haben. Erfolgskampf. Das ist ja auch eine Sache, die wir kennen. Jeder von uns will Erfolg haben. Und wenn man erfolgreich ist, dann ist das was sehr Schönes, aber manchmal erleben wir auch Niederlagen in diesen Kämpfen. Alles hat mit Kampf zu tun. Bloß in diesem Abschnitt, den ich letztendlich euch mal vortragen möchte oder deutlich machen möchte, geht es auch einen Kampf,
von dem der Apostel Paulus berichtet, dem Timotheus, dem Mitstreiter Timotheus. Wir haben gerade davon gesprochen, es war eine Mahnung. Wenn man das Wort Mahnung hört, dann hat das bei uns manchmal so einen negativen Touch. Wer lässt sich schon gerne ermahnen? Wir kennen das von Abmahnung. Das heißt, korrigiert zu werden. Und wir brauchen ja alle in gewisser Weise Korrektur. Und Paulus schreibt diesen Brief nicht, um Timotheus abzumahnen, sondern er will ihm einen Hinweis geben. Hinweise sind manchmal ganz gut, nicht? So im Alltag. Wenn uns jemand anweist oder hinweist, du, da gibt es gerade ein tolles Angebot, das kann man nicht ausschlagen. Dann ist das fürs Portemonnaie gut. Heute sind es die Benzinpreise, nicht wahr? Dann guckt man schon mal auf seine App. Da gibt es 2 Cent billiger Diesel oder Benzin. Das sind so banale Dinge letztendlich, wo es um Pfennigbeträge geht, aber hier bei dem Apostel Paulus geht es um mehr. Und als ich mal diesen Abschnitt vorbereitet habe, dann ist mir Folgendes aufgefallen, was der Paulus sagte. Er schreibt in Kapitel 4 im 2. Timotheusbrief: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Wenn ich euch heute Morgen fragen würde, wie sehen eigentlich deine guten Kämpfe aus? Ist das gut, was du da so zutage trägst in deinem täglichen Überlebenskampf, Existenzkampf oder Kampf um Durchsetzung? Als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich gedacht, ist dieser Paulus nicht so ein bisschen arrogant? Wer kann schon von sich behaupten, dass er immer einen guten Kampf kämpft? Nein! Man arbeitet auch manchmal mit unlauteren Mitteln, um das eine oder andere durchzusetzen oder sich in den Mittelpunkt zu stellen. Da bedienen wir uns manchmal Mitteln, die nicht mit Gerechtigkeit zu tun haben, die nicht damit zu tun haben, dass jeder sozusagen mit gleichen Waffen kämpft. Das erleben wir ja jetzt ganz praktisch in der Ukraine. Da werden mit ungleichen Waffen gekämpft. Aber auch unsere Kämpfe sind nicht gerecht, sondern wir kämpfen auch manchmal mit diesen unlauteren Mitteln. Und jeder von uns kann da bestimmt ein Lied singen. Aber Paulus behauptet, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ist das arrogant? Warum sagt er das? Was ist an Kämpfen schon gut? Sie sind anstrengend, sie sind verlustreich. Sie können unsere Existenz kosten. Sie sind schmerzhaft. Nein. Einen guten Kampf, so würden wir sagen, den gibt es irgendwie nicht. Aber ich habe was herausgefunden, was Sie vielleicht wundern wird, wenn Sie an das Wort kämpfen denken. Obwohl das auch mit einigen Nuancen verbunden ist, aber das werde ich Ihnen nachher noch sagen. Doch ich glaube, dass es einen guten Kampf gibt, auch in unserem Bereich des Lebens. Gestern konnten wir da Zeuge werden. Und zwar im Sport. Wofür braucht man einen Schiedsrichter beim Fußballspielen? Der soll nicht dumm durch die Gegend glotzen, sondern der soll das Spiel beobachten, dass mit fairen Mitteln gearbeitet wird. Dass es nicht um Fouls geht, oder dass man den anderen eine Blutgrätsche zufügt, sondern der Wirt soll sozusagen mit fairen Mitteln gearbeitet werden. Funktioniert nicht auch immer so, nicht? Gibt da auch welche, die sind ein bisschen bestechlich oder was weiß ich. Oder da fließt manchmal auch Geld. Aber normalerweise sollte sowas vorkommen, dass der Kampf gerecht ist. Das Zweite ist, dass es ganz wichtig ist, dass jeder, der kämpft, oder jeder, also der Kampf im Sport, dass es gleiche Mittel sind, dass der eine oder andere nicht den Vorteil hat, sondern es muss mit gleichen Mitteln gearbeitet werden. Und solche Kämpfe sind spannend. Und da weiß man nicht sofort, wer der Sieger ist. Aber sie sollen gerecht sein. Ich weiß nicht, wie sie so sportlich drauf sind, aber ich gucke immer gerne Olympia. Also nicht Wintersport, sondern diese Kämpfe. Und es gab mal einen Mann, der hat auch mal ein Buch geschrieben, den kennen Sie alle, die Älteren werden ihn kennen. Der heißt, ich beschreibe ihn erstmal so von der Gestalt. Er war nur 1,63 groß. Er wog nur 62 Kilo. Da wäre ich schon glücklich. 62 Kilo. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber von der Optik, ich will jetzt nicht niemanden verletzen, aber von der Optik war er auch nicht so eine große Erscheinung. Gekräuseltes Haar, Sommersprossen, eine Hornbrille auf. Ja. Und was glauben Sie, wer es war? Soll ich Ihnen sagen? Sie kennen ihn alle. Den großen Turner am Reck, Fabian von Hambüch. Ich habe mich so ein bisschen mit seiner Biografie beschäftigt. Er war einer, der letztendlich sportlich sehr drahtig war, großer Turner am Reck. Er hat viele Meisterschaften gewonnen innerhalb des Landes. Und er hat sich vorgenommen, zu Olympia zu fahren und wollte dort die Goldmedaille holen. Die Goldmedaille. Einige haben gedacht, Mensch, das heißt schon was, eine Goldmedaille zu holen. Und einige würden sagen, bist du dir dessen bewusst? Du hast doch in den Meisterschaften genug Medaillen geholt, aber jetzt noch zu Olympia? Erstens konnte man ihm das nicht ausreden, zweitens war er sehr erfolgreich, sodass man ihn hingeschickt hat, weil er einer der besten Turner war am Reck. Man schickt ihn hin und er hatte den Gedanken, Gold. Gold. Und er fuhr hin und gewann als erstes Mal die Bronzemedaille. Das ganze Volk war betört, alle freuten sich, dass er das hatte. Und in seiner Biografie schreibt Fabian von Hambüchen, schreibt er, dass er total unglücklich war. Total unglücklich. Das heißt, er konnte sich über diese Medaille nicht freuen. Stellen Sie sich das mal vor. Er konnte sich nicht freuen. Andere hätten gesagt, Mensch, also das ist doch schon mal ein Erfolg, erstmal hier in unserem Land, dass du so viele Erfolge davongetragen hast und jetzt noch diese Bronzemedaille, das ist doch wunderbar. Nein, er wollte mehr. Da könnte man natürlich sagen, ist das auch eine gewisse Arroganz? War er arrogant? Nein, er hatte ein Ziel. Ich glaube, liebe Gemeinde, dass es ganz, ganz wichtig haben, dass es ganz wichtig ist, wenn wir Dinge erkämpfen, dass uns das Ziel vor Augen steht. Das ist nicht ungeistlich, sondern das ist ein tiefes Gottvertrauen, das Jesus auch wirklich belohnt. Und so nahm er an der zweiten Olympia teil, konnte er ja auch, hat ja schließlich Bronze gehabt. Und gewann Silber. Aber als man Fabian Hambüchen anguckte, der war frustriert. Da könnte man auch sagen, was für ein arroganter Kerl. Was bildet sich der Typ eigentlich ein? Alle jubeln ihm zu, alle feiern ihn. Er wird von einer Talkshow nach der anderen eingeladen letztendlich. Und der macht ein Gesicht, als wenn es 10 Tage Regenwetter gibt. und redet davon, ich habe mir mehr erhofft, ja, das ist ganz nett und schön, aber wir würden vielleicht sagen, wenn wir eingeladen werden zu Olympia, dabei sein ist alles. Anstatt sich zu freuen, nee, er will mehr, immer mehr. Da könnte man sagen, der Mann ist doch nicht ganz dicht. Der ist doch übermütig. Der ist doch im Grunde genommen, man muss doch zufrieden sein mit dem, was man schon bekommen hat. Undankbar. Das ist ein klassisches Wort. Der ist undankbar. Nun kommt in dieser Situation natürlich hinzu, dass nachdem er diese Silbermedaille bekommen hat, sich was bei ihm einstellte, das war so eine Art Frust. Kennen Sie das, Frust? Haben Sie mich schon mal erlebt, wenn ich Frust habe? Ich erzähle nichts. Aber jeder von uns kennt Frust und er hatte Frust. Dazu kam, dass er körperlich eingeschränkt war. Er hatte starke Schulterschmerzen. Er fühlte sich nicht fit. Und wie gesagt, rein turnermäßig war er nicht gut drauf. Er kriegte auch so eine Art leichte Depression. Und die Situation war die, dass er nicht mehr regelmäßig trainierte, dass er letztendlich ja, in einer Situation war, die, ja, in die keiner von uns stecken möchte. Aber er hatte ein gutes Verhältnis, und jetzt passt auf, liebe Väter, er hatte ein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Warum? Weil der auch sein Trainer war. Er hat ihn trainiert. Und diese Situation, dieses Trainings, denke ich, wenn man seinen leibhaftigen Sohn oder seine leibhaftige Tochter trainieren soll, das ist keine einfache Situation. Darum überlässt man das immer ganz gerne anderen, weil die mehr sagen können, weil die da besser hören. Und der Vater hat dann auch etwas geäußert in dem Buch. Er sagte, es war ganz schwer, an ihn ranzukommen in dieser Situation. Wer kennt das nicht von seinen eigenen Kindern? Nicht? Gero hat es, glaube ich, durcherlebt und du erlebst es immer noch. Ich hatte es durcherlebt, nicht? Ich hatte ja auch Kinder, nicht? Die behaupteten, ihre Eltern sind in einem schwierigen Alter. Ich habe gemeint, das so umgekehrt, aber das haben sie damals nicht verstanden. Heute reden wir ein bisschen anders darüber. Aber, er fand irgendwie den Zugang und sie hatten ein tiefes Gespräch und er hat gesagt, das Ziel ist so nah dran. Versuch's doch nochmal. Denk doch nochmal dran, wie du gestartet bist. Und dann hat er sich nochmal zusammengerissen, hat wieder angefangen zu trainieren. Und dann kam eine Situation auf, ich habe das jetzt nur noch so in Gedanken im Kopf, die ging folgendermaßen. Er hat also geturnt. Die Performance war nicht ganz so gut. Der Abgang vom Reck, der wies einige Unsicherheiten auf. Aber er kam gut auf. Und hinter ihm war aber noch ein starker Konkurrent, ich will es gar nicht sagen, aber der kam aus Russland. Entschuldigung. Ist halt so. Ist nichts getürkt, sondern es war so. Das war sein stärkster Konkurrent. Und auf den lag auch Medaillenhoffnung, dass er Gold holt. Und in der Biografie, oder wenn Sie das einschalten, oder im Internet recherchieren, können Sie das sehen. Der kam, sprang hoch, mit beiden Händen an der Stange, und plötzlich fiel er auf die Matte. Lag auf dem Bauch, alle Viere von sich gestreckt. Und der Traum von der Medaille war aus. Und Fabian von Hambüchen hatte Gold. Der andere hatte gar nicht geturnt. Der war außer Gefecht. Das fand ich sehr, sehr stark irgendwie. Er hätte sich bestimmt gerne mit diesen Menschen gemessen. Aber es kam nicht mehr dazu. Was möchte ich uns damit sagen? Ich möchte uns damit sagen, ihr Lieben, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen, wir Christen im Glauben, leidenschaftlich sind. Haben wir Leidenschaft für Jesus, der uns sagt, ich bin bei euch alle Tage? Lassen wir uns herausfordern von ihm, weil er sagt, ich bin an deiner Seite. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ist uns das eigentlich bewusst? Nun sind wir nicht alle große Kunstturner und sportlich auch eingeschränkt. Einer hat mal gesagt, Sport ist Mord und Breitensport ist Massenmord. Gilt auch für mich. Ich habe gestern auch nicht mitgespielt, ich wollte mich nicht zum Affen machen. Aber ich habe versucht, ein guter Schiedsrichter zu sein. Manchmal sind die Ziele gar nicht so weit. Ein guter Freund von mir, der heißt Jens, mit dem bin ich auch genauso gut befreundet wie mit Gero, der hat mal an einem Marathonlauf teilgenommen. Kennen Sie nicht, Marathonlauf in Hamburg, mehrere tausend laufen da durch die City. Er hat die ganze Zeit trainiert und war gut vorbereitet. Und er nahm auch dran teil. Also um es gleich vorwegzunehmen, er hat keine Goldmedaille oder irgendeine Medaille gewonnen, sondern dabei sein war alles. Und er sagte mir Folgendes, und das fand ich ein sehr starkes Bild. Er sagte, als ich dann ins Ziel kam, waren alle Kameras abgebaut. Da war auch keiner mehr, der mich hätte interviewen wollen. Na, haben es geschafft. Ist ja nicht gut gelaufen, aber naja. Manchmal ist man nur im Fokus, wenn man eine gewisse Leistung bringt. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass manche Christen etwas leisten wollen, wozu sie gar nicht berufen sind. Was ist deine Berufung? Und wie kämpfst du eigentlich? Aber er sagte mir, ich war so stolz und so glücklich, als ich ins Ziel kam, weil ich es geschafft habe. Applaus, Medaillen, Interviews, Talkshows spielten keine Rolle. Und das galt auch und das gilt auch für Paulus. Deswegen ist das eine, wie wollen wir sagen, eine mutigende Ermahnung. Und wenn er dann noch davon spricht, dass er letztendlich sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, darum geht es doch. Glauben halten. Es geht um Wahrhaftigkeit. Es geht um die Treue. Treue ist heute ein ganz wichtiges Wort geworden. Wie oft sind wir treulos? Und er sagt denn, und das sagt er in einer ganz entspannten Haltung. Er sagt, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jedem Tag geben wird. Das hat mit Gewissheit zu tun. Mit der Gewissheit, dass der Kampf, der nicht immer einfach ist, dass der ein Ziel hat und dass er eine gute Vollendung findet. Ist das nicht toll? Deswegen die Frage, wie siehst du dich? Ihr Lieben, wenn ich das euch heute Morgen predige, dann predige ich mir das immer selbst. Und dann stehe ich hier vor lauter Demut. Ich bin nicht so ein toller Hecht, wie die meisten meinen. Ich habe da meine Defizite. Aber was den Glauben angeht und was die Hingabe angeht, da möchte ich lernen, Treue zu halten. Was heißt das ganz praktisch? Und das ist jetzt die Quintessenz von dem, was ich sagen möchte. Es mag dir in deinem Leben vielleicht nicht alles gelingen. Keiner würde hier aufstehen und sagen, ich habe immer Glauben gehalten. Ich nicht. Aber das Schöne ist, dass ich immer wieder, wenn irgendwo mein Versagen so deutlich wurde in meinem eigenen Leben, und das ist Gnade, konnte ich mich immer wieder auf den Weg machen zu Jesus und ihn um Vergebung bitten. Weil er mir gibt die Krone. Er gibt dir und mir die Krone. Das sind nicht irgendwelche Schiedsrichter oder irgendwie Leute, die zu entscheiden haben, wer die Medaillen kriegt. Nee. Jesus ist der Richter. Das nimmt auch Paulus hier. Er sagt, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, nicht weil ich so gerecht bin, sondern die Gerechtigkeit, die durch Jesus geworden ist, der gerechte Richter, er entscheidet. Das heißt mit anderen Worten, wir werden da nichts zu nörgeln haben. Wir können dazu stehen. Und deswegen ist das, was der Apostel Paulus sagt, nicht arrogant, sondern er überträgt das auch auf die anderen, dass er sagt, nicht aber nicht mir alleine, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Das heißt mit anderen Worten, die ihm nachfolgen, die ins Stolpern gekommen sind. Er sagt, Jesus, mach nichts, steh auf, lauf weiter. Warum? Weil er das Ziel ist. Wir alle sind immer auf einem Glaubensweg. Und machen wir uns nichts vor, das ist nicht immer einfach. Aber wenn dich Jesus herausfordert, dann kommen sie ans Ziel und werden vollendet. Das ist das, was ich dir wünsche. Das ist das, was ich euch in dieser Gemeinde wünsche auch. Dass ihr je nach Gaben zusammenfindet und euch die Frage stellt, wie kann ich auch einen Beitrag leisten, damit der Blumenstrauß, der Gottesblumenstrauß immer weiter wächst, schön anzusehen ist, weil die Menschen draußen, die Jesus nicht kennen, merken, wow, das sind aber tolle Hechte. Das ist aber hier eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, habe ich noch nicht erlebt. Ich komme aus keinem frommen christlichen Elternhaus. Komme ich nicht. Aber ich habe Christen erlebt, die mir Gemeinschaft angeboten haben. Und diese Christen, das war meine Familie. Die Familie der Gläubigen. Das ist Gemeinde. Da habe ich mich am wohlsten gefühlt. Da durfte ich sein, wie ich bin. Da durfte ich auch meine Kämpfe bekennen, besprechen mit einigen. Da durfte ich auch schuldlos werden. Da durfte ich auch wieder aufgerichtet werden. Und die waren immer für mich da. Darum geht's. Das wünsche ich euch. Jetzt bete ich noch mit euch. Ich habe überzogen. Herr Jesus, ja, wenn wir an das Wort Kampf denken, dann kommen jetzt viele Erinnerungen und da sind so Dinge plötzlich wieder wach geworden, die wir vorher gar nicht für möglich gehalten haben. Weil wir meinen doch, man kann alles mit Diplomatie und mit Reden äußern und dann gibt es irgendwie immer Propaganda. Keiner will dem anderen Recht geben. Und so leben wir manchmal auch mit Propaganda. Aber in unserem Herzen sieht es manchmal ganz anders aus. Herr, du möchtest, dass wir echt sind. Wenn du sagst, kommt her zu mir alle, dann ist keiner ausgenommen. Auch der die größten Niederlagen erlebt hat, ist nicht ausgenommen. Und ich danke dir, dass deine Tür offen steht, dass du ein einladender Herr bist und dass du dir es leisten kannst, weil du mit uns nicht überfordert bist. Danke dir für deine Treue, für deine Herzlichkeit und dass du uns von ganzem Herzen unendlich liebst. In deinem Namen. Amen.